Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, wir haben wieder eine neue Hunderunde für euch vorbereitet. Und Lisa, sag mal, was macht Freddy? Hat der irgendwas Komisches angestellt in letzter Zeit?
Oh, da muss ich tatsächlich mal überlegen. Nee, das Einzige, was mich zur Weißglut gebracht hat am Wochenende war, es hat ja doch so ziemlich dolle geregnet. Mhm. Und der kleine Mann war im Wald und ist wieder nach Hause gekommen und wurde nur mäßig abgeputzt und ist leider reingelaufen und hat sich dann mitten in der Küche einmal geschüttelt, ist da lang gelaufen.
Ihr habt eine weiße Küche.
Alter Belli, das sah aus. Ich bin, also ja, es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert und trotzdem innerlich könnte man ja platzen in dem Moment, ne? Und es war auch total, total dämlich, also weil im Nachgang, ja mein Gott, ey, da macht man das sauber, aber in dem Moment, ey, ich war so genervt davon. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, ne? Überall die schwarzen Pfotenabdrücke, überall Dreck an allen Fronten, an der Tür, überall. Ich dachte mir, oh nee, bitte, ey, ich raste aus.
Ach ja, ne? Herrlich.
Wie ist bei Taylor?
Auch bei Taylor ist, also sie ist immer noch läufig, war aber zu erwarten, weil sie beim letzten Mal auch relativ lange läufig war. Ja, Taylor war ein bisschen alleine. Und naja, eigentlich würde ich schon sagen, dass sie so... Ja, 3 bis 4 Stunden schafft sie mittlerweile.
Mhm, sehr schön.
Da waren es aber nur 2,5.
Oh, wenn du das schon so sagst, du betonst es komisch. Hei, Okay, kannst du Trommelwirbel einführen? Ich weiß, dass irgendwas muss doch jetzt kommen.
Naja, sagen wir mal so. Sie hat mal wieder...
Oh nein.
...ein bisschen was angeknabbert.
Scheibenhonig. Was hat sie? Umdekoriert?
Nee, nicht umdekoriert, aber sie hat praktisch in der Box, wo sie halt rein kann, hat sie da so eine Matte und die hat sie angeknabbert. Gott sei Dank sozusagen nur was von ihr. Trotzdem auch wieder Mausi, wir waren doch schon längst über dieses Stadium hinaus.
Ja, aber sie ist läufig, ne? Damit sind die Gesetze schon nochmal anders. Also es kann tatsächlich sein, dass jetzt in ihrer Läufigkeit sie deswegen nicht gut alleine bleiben kann, weil hormonmäßig sie da ja jetzt schon so ein bisschen außer Rand und Band ist.
Ja, das könnte natürlich sein. Aber ja, oh Gott sei Dank war es nur so eine Gummimatte. Sie hat da auch nichts von gefressen oder sowas. Sie hat es einfach zerschreddert.
Ja, das kommt ja ganz oft oben drauf. Ne? Hunde sind dann gestresst, weil sie alleine sind, machen was kaputt. Und das, was sie kaputt gemacht haben, ist dann auch noch im Magen. Und dann ist da so eine Gummimatte geschreddert oder was auch immer. Du findest die Reste nicht und darfst dann noch zum Tierarzt fahren und deinen Hund erbrechen lassen. Ne? Also dann hast du ja richtig Jackpot.
Das hat sie Gott sei Dank, also wie gesagt, hat sie Gott sei Dank nicht gemacht, aber... Ach ja, die kleine Mausi.
Nee, Frede ist, war jetzt vor kurzem einmal 5 Stunden alleine.
Ja, sehr gut.
Ja, das geht echt ganz gut. Der ist aber nach wie vor in seiner Box alleine, weil so im freien Kontext, das überfordert ihn noch. Also da fängt er an, einfach Dönigsten zu machen.
Aber da ist Taylor auch oft, ne? Also, weil einfach eben, sie kommt auch sehr schnell noch auf dumme Gedanken.
Ja, genau. Und die Box bietet ihm einen total sicheren Rückzugsort. Da hat man eindeutig das Gefühl, es ist alles gut. Wir packen ihn noch ab und zu mal in die Box, wenn wir dabei sind, um einfach auch zu gucken, was passiert da. Da passiert gar nichts. Der pennt da total gut drin. Wenn man den dann da raushört, ist er so, echt? Ich ja, so eine Stunde hätte ich noch. Wohingegen, wenn der auf dem Sofa mitschläft oder wenn der auf seiner Decke schlafen soll, oh ey, da sind 1,5 Stunden, da hast du ihn aber auch 2-mal noch auf die Decke geschickt und gefühlt schläft er da längst nicht so ruhig wie in seiner Box. Also wenn du wirklich willst, dass er mal einmal am Tag tief schläft und einfach mal richtig abgeben kann, dann packst du den in die Box und dann sind 4 Stunden Ruhe angesagt und ja, das ist schon ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich auch draußen üben, deswegen machen wir das ja auch, aber es ist schon ein richtiger Qualitätsunterschied.
Ja, das geht bei Taylor. Tagsüber hat sie auch ihre Ruhephasen, aber natürlich nicht so lange. So, aber sie ist natürlich auch mittlerweile deutlich größer als Fred. Und aber abends schläft Taylor wie ein Stein. Kannst du einen Timer nachstellen. So um 21 Uhr ist sie so platt, die legt sich hin, egal wo, und schläft weg.
Cool, ja.
Und dann ist aber auch wirklich so, wenn du dann nach oben gehen möchtest, weil ihr Hauptschlafplatz ist natürlich mit im Schlafzimmer. Und dann, oder halt je nachdem, ob ich mit da bin, dann halt in dem Raum, wo ich bin oder sowas. Und dann stellen wir einfach ihr Köpfchen um und so. Und das stört sie auch überhaupt nicht. Mhm. Aber sie dann überhaupt nach oben zu bekommen, weil sie ja so in so einer Schlaftrance ist, ist manchmal schon auch sehr, sehr lustig, weil sie möchte dann gar nicht aufstehen. Sie möchte einfach genau da liegen bleiben, wo sie ist.
Ach, Wahnsinn. Nee, das könnte Fred irgendwie nicht passieren. Fred ist wirklich, was das angeht, nicht so der Schlafaffinste und ist doch eher an Rambazamba und Remi-Demi interessiert.
Das, wie gesagt, also abends ist bei Taylor top, tagsüber könnte mal besser sein, wobei es natürlich auch hauptsächlich, ich bin ja nur am Wochenende da und da ist dann natürlich auch mal dann wieder toll, dass ich da bin. Und dann möchte sie natürlich auch Action mit mir haben oder mit meinem Freund und so weiter und so fort. Da ist es für sie dann natürlich schwieriger als unter der Woche, wo sie dann auch einfach deutlich mehr Ruhe sozusagen generell einfach schon mal hat.
Ja. Und ist sie denn dolleläufig oder merkt ihr es gar nicht?
Also ich, vom Gefühl her blutet sie mehr als beim ersten Mal. Mhm. Vom Gefühl her. Aber ansonsten merkst du ihr gar nichts an.
Ja, vom Verhalten sagtest du schon letztes Mal, dass sie da eher völlig normal ist.
Ja, also ihr merkst es 0,0 an. Die freut sich genauso, die will genauso irgendwie Fußball spielen und was weiß ich alles im Garten machen oder halt auch irgendwie Spaziergänge und so weiter und so fort. Das merkst du ihr 0 an.
Ja, cool. Dann drücken wir mal die Daumen, dass da jetzt nicht hinterher noch irgendwas kommt, wie eine Scheinschwangerschaft oder irgendwie so ein Gedöns, weil das braucht ja echt keiner.
Nee, das braucht man nicht. Nee, das ist definitiv richtig, aber damit wären wir auch eigentlich schon beim heutigen Thema. Mhm. Wir wollen mit euch über die Entwicklungsphasen eines Hundes sprechen. Und Fred und Taylor sind gerade in unterschiedlichen Phasen. Beziehungsweise Fred kommt so langsam auch in die Pubertätsphase wahrscheinlich.
Ja, da ist er schon vollends drin.
Aber ich würde sagen, es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir da chronologisch anfangen, oder?
Genau, ich habe mir das tatsächlich auch mal erstmal ganz chronologisch runtergeschrieben und würde dann auf zwei Phasen nochmal ganz explizit eingehen. Aber ich würde sie erstmal wirklich in Anführungsstrichen runtererzählen.
Okay, dann fangen wir doch mal an. In welche Entwicklungsphasen wird denn das Hundeleben so ganz generell erstmal eingeteilt, um so einen groben Überblick zu bekommen?
Genau, das erste ist von der Geburt bis circa zur zweiten Lebenswoche. Und das ist die neonatale Phase. Also das ist sozusagen da, wo Welpen geboren werden. Sie werden ja blind geboren, taub geboren und zahnlos. Sie können sich nur riechen, fortbewegen können sie nur so über robbenartige Bewegungen und sind vollständig abhängig von der Mutter. Temperaturregelung ist noch unzureichend. Sie benötigen also die Wärme des ganzen Wurfes und auch der Mutter. Ganz oft sind ja bei so Züchtern auch so Wärmelampen mit integriert, damit die Welpen eben nicht auskühlen. Nabelschnur und die Eihülle werden meist von der Mutter entfernt, also wirklich abgeleckt. Und das Verhalten ist wirklich noch maximal reduziert. Es sind tatsächlich ein paar reflexgesteuerte Verhaltensweisen. Also ist der Suchreflex, der Saugreflex und der Greifreflex. Kommunikation erfolgt über Geruch und Berührungen. Es ist also kein aktives Sozialverhalten. Also die können noch gar nicht aktiv miteinander oder untereinander kommunizieren. Und das Verhalten dient tatsächlich ausschließlich des Überlebens, also Nahrung, Wärme und Schutz. Also die ersten zwei Wochen ist wirklich, wirklich, wirklich hochsensibel, aber auch noch nicht viel los.
Ganz Baby halt einfach, ne?
Ganz, ganz Baby, genau. Dann kommen wir zur zweiten Phase und die ist relativ kurz. Sie geht nur von der zweiten bis zur dritten Woche und das ist die sogenannte Übergangsphase.
Ja.
Hier ist jetzt tatsächlich ein paar wichtige Merkmale zu erwähnen und zwar die Augen, die öffnen sich nämlich zwischen dem 10. und dem 16. Lebenstag. Das ist natürlich ein extremer Zugewinn. Das Gehör öffnet sich ab dem 14. bis zum 17. Lebenstag und damit werden dann auch die ersten Versuche gestartet, aufrecht zu stehen und zu laufen. Und die sensorische Entwicklung wird eingeleitet. Die ersten Orientierungsversuche werden gestartet, also man reagiert auf Licht, auf Geräusche, auf andere Gerüche, wenn zum Beispiel der Züchter mit im Raum ist. Erste Lautäußerungen, so Grunzlaute werden so von sich gegeben. Erste Schwanzwedeln, allererste Spielansätze, der Beginn einer richtig festen sozialen Bindung an die Wurfgeschwister und an die Mutter beginnt. Und so das Erwachen, sage ich mal, wird da so ein bisschen eingeläutet. Also diese ein, zwei Wochen, das sind wirklich, das sind nur ein bis zwei Wochen und man nennt sie auch irgendwie nur Übergangsphase, aber das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase und wirklich ganz wegweisend.
Ich finde das unfassbar, ne, dass das so schnell geht, wenn wir überlegen, dass sie da zwei, drei Wochen alt sind und irgendwie schon anfangen, also natürlich noch nicht so spielen, wie wir sie jetzt kennen, aber trotzdem halt anfangen zu spielen, das ist so crazy.
Das ist total krass. Und überleg dir mal, die sind die ersten 10 Tage blind und auf einmal machen sich die Augen auf und die sehen was. Das muss doch so krass sein.
Mhm.
Und hören dann auf einmal was. Also was da so innerhalb von ein bis zwei Wochen für einen Mehrwert ist.
So abgefahren.
Stell mir das immer vor, wie bei so Mario Kart oder irgendwo, wo so nächstes Level freigespielt wird.
Ja,
die wachen morgens auf, bring! Level-Erweiterung.
Geil, ich kann meine Augen öffnen.
Also die werden das ja nicht so wahrnehmen, wie wir das jetzt hier so beschreiben, aber das muss schon echt irre sein.
Vielleicht nehmen die das noch viel intensiver wahr.
Ja, vielleicht nehmen sie das noch viel intensiver wahr. Sie können das sicherlich nicht so ausdrücken, wie wir das hier gerade bildlich ausgedrückt haben, aber das muss schon ganz, ganz krass sein, ja. Und auch vor allem so wichtig, ne?
Ja, mich würde ja echt mal interessieren, ob jemand von euch das schon mal mitbekommen hat. Vielleicht habt ihr ja schon mal so Welpen gehabt oder sowas?
Oh ja, bestimmt. Wir haben bestimmt ein paar Züchter draußen.
Ja.
Ja, erzählt doch mal.
Erzählt das echt gerne mal, weil das interessiert mich schon, wie das so ist, wo man einfach so merkt in diesen unterschiedlichen Stadien, okay, jetzt ist wieder ein Step freigeschaltet worden.
Mhm. Ja, das ist gut. Dann kommen wir mal zur dritten Phase. Das ist die Sozialisierungsphase. Die geht circa von der 3. bis zur 12. Woche. Und ich glaube, das ist die Phase, die ganz viele von euch kennen. Das ist die sogenannte Prägungsphase, die kritische Phase der Sozialisation. Und ich glaube, diese Phase haben auch ganz, ganz viele im Kopf. Warum? Weil man ja sagt, man holt so ab der 8. Woche den Hund ab. Und das ist auch so wichtig, dass der sich auf die neuen Besitzer noch prägt. Weil der hat sich dann ja sehr lange Zeit auf den Züchter geprägt, auf die Familie des Züchters oder auf das Umfeld, wo auch immer sie gerade sind, an die Mutter, an die Wurfgeschwister. Und man, ja, das ist jetzt unromantisch, aber man entreißt diesem Hund ja wirklich alles, was ihm lieb und heilig ist.
Ja.
Und sagt jetzt, hier, guck mal, hier gucken dich 17 neue Augen an. Okay, da muss nur einer ein Auge haben. Da gucken dich 18 neue Augen an. Jetzt sei mal glücklich damit, ne? Und das ist natürlich für so einen Hundewelpe wirklich wahnsinnig krass. Und deswegen ist diese kritische Phase der Sozialisation auch wichtig. Und deswegen empfehle ich auch immer, den Hund wirklich so zwischen der 8. und der 10. Woche abzuholen, damit er eben noch Zeit hat und die Chance hat, genau diese Phase mit den neuen Besitzern auch zu erleben.
Ja, das ist einfach super, super aufregend. Mhm. Ne? Also ich weiß noch ganz genau den Moment bei Taylor. War es so, dass wir, also Taylor hat super im Auto geschlafen, so, das war überhaupt gar kein Thema, das war eine sehr, sehr angenehme Fahrt, aber die war natürlich schon, die war sehr nervös davor, so, ne, also die hat natürlich überhaupt nicht begriffen, was da jetzt gerade passiert. Dann sind wir halt nach Hause gefahren, ich glaube, ja, das habe ich mit Sicherheit schon mal erzählt, war so 2,5, 3 Stunden irgendwie Fahrt, irgendwie so roundabout. Und dann sind wir zu Hause angekommen, haben wir Taylor aus dem Auto genommen und haben sie auf den Boden gesetzt. Und Taylor hat sich keinen Millimeter bewegt.
Krass.
Sie hat so rumgeguckt, ne? Aber sie hat keine Anstalten gemacht. Also bei unserem Haus, bei meiner Mama und meinem Stiefpapa geht so eine leichte, ja, so eine leichte Anfahrt halt so minimal schräg, ein bisschen hoch, aber wirklich nicht steil oder sowas. Und da stand sie halt und
konnte nicht laufen,
wollte überhaupt nicht. Naja, und dann haben wir sie halt das erste Mal reingetragen. Dann zu Hause hat sie auch erstmal alles angeguckt und so weiter und so fort. Und den Garten fand sie toll, da war sie schon immer dann ganz gerne. Aber ja, die ersten Schritte sozusagen auf der Einfahrt, das war schwierig für sie.
Für Fred war da nichts schwer. Er ist ausgeladen worden und ist mit einem Affenzahn zu den Ziegen gerannt. Zum Zaun hat die verbellt. Und Steffen und ich dann da dachten uns so, da wird so ein Welpe eigentlich noch gar nicht weiß, wo oben und unten ist und sich eher so an den Besitzern orientiert. Respekt. Der ist einfach losgeprescht und ich war, also wäre das Tor aufgewiesen, der wäre 100% zu den Ziegen gerannt. Keine Ahnung, was dann passiert wäre, ne? Aber das war schon erstaunlich, muss man ehrlich sagen.
Am Ende bei Daska war es ja anders, weil Daska haben wir ja erst mit einem halben Jahr bekommen. Daska war halt einfach super, super neugierig. Mhm. So, ne? Die hat halt alles einfach abgeschnüffelt und so weiter und so fort. Und klar hatten wir die Prägungsphase nicht mit ihr, aber ich glaube trotzdem, dass über die 11,5 Jahre oder die 11 Jahre, die sie dann bei uns war, dass da doch ein sehr, sehr, sehr gutes Band entstanden ist.
Heißt ja auch nicht, dass wenn man das nicht hat, dass dieses Band nicht entstehen kann. Aber es ist halt einfach auch extrem wichtig, ne?
Ja, total. Also du hast das schon auch bei Taylor gemerkt, dass sie halt natürlich von Anfang an viel mehr bei uns war, so, ne? Und das halt auch, bei Daska, um ehrlich zu sein, ich weiß es auch gar nicht mehr genau, aber ich stelle mir es halt natürlich einfach einfacher vor im Rückblick, so, ne, mit Taylor. Das ist halt einfach, dadurch, dass sie das halt alles mitbekommen hat, halt einfacher war, ne?
Ja, ja, und dann kommt es ja natürlich auch nochmal total auf den Charakter des einzelnen Hundes an, ne? Das kommt ja dann, spielt ja auch eine ganz große Rolle.
Ja.
Dann gucken wir uns doch nochmal ein paar Punkte in dieser Sozialisierungsphase an. Also zur physiologischen Entwicklung, Sinne und Motorik wird jetzt weiterhin entwickelt. Was wichtig ist, die Milchzähne brechen durch und es wird umgestellt von Milchnahrung auf feste Nahrung.
Huhu,
genau. Das Verhalten, also diese Phase ist wirklich für die Verhaltensentwicklung extrem wichtig. Welpen lernen, was soziale Akzeptanz bedeutet. Sie lernen untereinander erstmal die Beißhemmung, Spielverhalten Kommunikation, Körpersprache und das ist natürlich total wichtig. Spielverhalten ist natürlich davon abhängig, was eben auch angeboten wird, wie sie das erleben und was sie erleben. Soziales Spiel, Objektspiel, Bewegungsabläufe, all das wird dann natürlich geprägt. Dann der menschliche Kontakt ist jetzt total prägend. Also alles das, was sie da kennenlernen, stellt natürlich ein größeres oder ein weniger größeres Problem dar. Und da kann man sagen, Hunde, die in der Zeit sehr viel kennengelernt haben, ist per se gut. Trotzdem ist jetzt auch nicht gut, wenn sie jeden Tag 1000 verschiedene Eindrücke bekommen. Aber da sind Hunde oder Welpen auf jeden Fall im Vorteil, die grundsätzlich mehr kennengelernt haben als Hunde, die kaum was kennengelernt haben und auf nichts zurückgreifen können.
Ja.
Genau, dann ganz wichtig, erste Rudelhierarchien werden innerhalb des Wurfes entschieden. Also da fangen die Welpen schon an, untereinander zu sagen, ich bin der Dickste, ich bin der Stärkste und der Tollste bin ich sowieso. Und das mag sein, dass das Rüden vielleicht ein bisschen mehr machen, aber auch die Hünen sind dann nicht gerade von schlechten Eltern. Fehlende Sozialisierung kann dann zu Angst- und Aggressionsverhalten im Erwachsenenalter führen. Und das ist das, was ich gerade schon angesprochen hatte. Es kommt total darauf an, was der Hund in der Zeit lernt. Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Man kann jetzt nicht sagen, weil der Hund in der Phase keinen Staubsauger kennengelernt hat, wird er zukünftig Angst vorm Staubsauger haben. Oder mein Hund hat jetzt, ist er 2 Jahre alt, der hat jetzt Angst vorm Staubsauger. Ich habe mal beim Züchter angerufen. Ja, in der Zeit hat er keinen Staubsauger kennengelernt. Deswegen hat er jetzt Angst vorm Staubsauger. Das ist natürlich Quatsch, das ist zu einfach. Da geht es natürlich um viel weitergreifende Probleme. Fred hat auch keinen Staubsauger kennengelernt und hat nämlich keine Angst vorm Staubsauger.
Taylor schon. Also Taylor hat den Staubsauger in der ersten Zeit kennengelernt und den fand sie richtig scheiße am Anfang. Mittlerweile juckt sie das gar nicht. Sie findet es eher total spannend. Mhm. Und denkt sich so, das ist auch manchmal wirklich sehr niedlich, weil dann holt sie sich, sie hat ja ihre Box, habe ich ja schon wirklich mehrfach erzählt, im Wohnzimmer, wo ihre Spielsachen drin sind. Und dann holt sie sich irgendwas aus dieser Box und wirft das praktisch vorne an den Sauger ran, ja, weil sie denkt, vielleicht spielt der ja mit ihr.
Klar.
Versuchen kann man es, ja. Nee, also mittlerweile ist sie da sehr tiefenentspannt beim Staubsauger, aber die ersten Male fand sie wirklich nicht cool. Aber wir haben auch wirklich von Anfang an einfach alles einfach genauso gemacht, wie es halt auch weiterhin im Haushalt ist. Also nur weil da ein Welpe ist, muss man nicht irgendwie auf Zehenspitzen rumlaufen. Und halt auch ganz normal geredet, wenn sie geschlafen hat, wenn der Fernseher lief und so weiter, damit sie das halt alles kennenlernt, dass das völlig normal ist, dabei einzuschlafen. Ja. Weiß ich nicht, wenn dann irgendwie ein Paket kam und da war hier so Plastikfolie drin, die so mit Luft gefüllt ist, ne? Dann haben wir die auch bewusst mal zerplatzen lassen, dass sie halt irgendwie auch mit unerwarteten Geräuschen konfrontiert ist. Ganz spannend fand sie auch mal einen gelben Sack, den haben wir einfach auf den Rasen gelegt. Da war sie ganz irritiert, was das jetzt hier soll. Und dann hat sie da so die Tatze drauf gemacht und dann, oh, das hat noch geknistert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, das glaube ich, dass sie da beeindruckt von war.
Also, aber mittlerweile, ihr macht ja wirklich, also bei Geräuschen, keine Ahnung, das ist der alles egal.
Ja, mega gut. Habt ihr ja offensichtlich einiges richtig gemacht.
Ja, wobei ich glaube, auch sie da vom Charakter anscheinend auch sehr, sehr viel mitbringt. So, ne? Klar haben wir ihr das auch beigebracht und so weiter, aber sie bringt da, glaube ich, auch viel von sich aus schon mit.
Ja, das klingt so.
Muss man ja auch sagen, ne?
Ja, genau. Ja, das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, ne? Charakter spielt halt auch immer eine große Rolle. Ist der Hund per se oder ist das Muttertier unsicher? Dann wird sich diese Unsicherheit auch auf den Welpen übertragen. Also von daher, das ist, Charakter spielt immer eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn dann in der Sozialisationsphase wichtige Sachen fehlen oder mal platt gesagt schieflaufen, na, die wirken sich natürlich auf das zukünftige Verhalten aus. Ist ja irgendwie ganz logisch.
Klar.
Gut, gehen wir mal zur nächsten Phase.
Ja.
Das ist die sogenannte Jugendentwicklungsphase oder die Junghundephase. Die geht circa ab der 12. Woche bis zur Geschlechtsreife. Geschlechtsreife ist natürlich bei jedem Hund unterschiedlich, zwischen dem 6., den 12., 14., 16. Monat, aber ungefähr so. Genau diese Phase habe ich mir nochmal rausgenommen, auf die gehen wir später nochmal ein.
Okay.
Weil die bei den meisten sehr wichtig ist und für sehr viel Trubel sorgt, deswegen habe ich sie mir nochmal separat rausgenommen. Dann haben wir die Reifephase und das Erwachsenenalter als nächste Phase. Das ist sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo der Hund geschlechtsreif war und dann bis circa dem 7. Lebensjahr. Da muss man jetzt sagen, je größer die Hunde sind, je schneller altern sie, je kleiner die Hunde sind, so langsamer altern sie. Deswegen sind das hier auch immer alles nur so circa Angaben, weil man das eben ja nicht ganz genau sagen kann. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, bis circa dem 7. Lebensjahr sind die Hunde jetzt nun also erwachsen. Sie sind körperlich und geistig, gut, geistig können wir jetzt vielleicht in Anführungsstrichen stellen, aber sind sie eigentlich völlig ausgereift? Sie sind fortpflanzungsfähig. Das Verhalten sollte eigentlich stabil sein. Sie haben also jetzt eine stabile Persönlichkeit. Das Sozialverhalten ist gefestigt. Der Hund zeigt in der Regel typische Rollen in Verbindung mit anderen Menschen, in Verbindung mit Kindern, mit anderen Hunden oder generell mit anderen Tieren. Lernprozesse verlangsamen sich. Also Hunde können immer noch sehr gut lernen. Gar kein Problem. Man kann ihnen immer noch neue Kommandos beibringen. Aber es dauert einfach einen Tucken länger. Abhängig von Haltung und Training zeigen Hunde arbeits- und familienorientiertes Verhalten. Also je nachdem, was du mit deinem Hund machst, ist das ein Hund, mit dem du sehr viel trainierst, sehr viel arbeitest, sehr viel Sport machst, ist der dahingehend natürlich besonders motiviert, besonders ausgearbeitet. Ist dein Hund einfach ein Familienmitglied, ein Familienhund, dann ist der da besonders integriert und ausgearbeitet. Das ist dann natürlich total unterschiedlich, je nachdem, wie und was man mit dem Hund trainiert hat. Fred wird jagdlich natürlich sehr motiviert sein.
Ja, kann man von ausgehen.
So, und dann haben wir die sensible Phase. Das ist also ab dem 7., 8. Lebensjahr bis zum Tod. Das ist also die geriatrische Phase, die Seniorenphase. Und auf die würde ich später auch nochmal gerne eingehen wollen. Und das sind dann so die Phasen grob zusammengefasst. Also du merkst, der Hund macht schon doch auf verschiedene Entwicklungsphasen durch. Und jede Entwicklungsphase bietet eben so die ein oder anderen Specials. Aber es gibt eben Phasen, die sind besonders wichtig und ich finde besonders für so Halter hat das manchmal eine gewisse Schwere und ich finde besonders so diese Pubertätsphase hat für viele Hundehalter eine besondere Schwere.
Ja.
Warum ist das denn überhaupt? So habe ich mir nochmal überlegt. Also zum einen werden da natürlich die Hormone Testosteron bei Rüden, Östrogen bei Hündinnen und Progesteron bei Hündinnen. Das Gehirn wird neu verdrahtet, sprich also Lernprozesse sind weiterhin möglich, aber sie sind verlangsamt in dem Moment möglich, weil tatsächlich dieses Gehirn so neue Strukturen, Fäden, neue Fasern bildet, sich eben bildlich neu verdrahtet. Hunde beginnen tatsächlich Rang und Stellungen in ihrem sozialen Umfeld zu testen und auch durchzusetzen. Das ist mit Menschen, mit Hunden, mit anderen Tieren, mit all das, was ihnen so begegnet. Diese Zeit ist eben besonders anstrengend, weil Hunde da schon ein gewisses Standing in der Familie haben. Man vom Welpen vielleicht noch dieses süße, niedliche, entspannte Verhalten im Zweifel gewohnt war und auf einmal kommt so teilweise der Teufel im Hund raus und man denkt so, was ist mit ihr wirklich? Und ich glaube, das stellt viele, viele vor Herausforderungen. Ja, jetzt habe ich diese Jungphase nochmal unterteilt. Einmal in, was passiert da explizit bei Rüden und was explizit bei Hündinnen? Weil auch das ist tatsächlich ein wahnsinniger Unterschied.
Okay, wen willst du zuerst machen?
Rüden. Also hatte ich ja gerade schon gesagt, ab dem circa 6. Monat steigt der Testosteronspiegel extrem an. Die Hoden wandern langsam vollständig in den Hodensack. Die Geschlechtsreife entsteht. Sie sind also wirklich an sexuellen Handlungen stark interessiert. Markierverhalten beginnt, häufiges Urinieren an unterschiedlichen Stellen. Kann zum Teil auch eine territoriale Abgrenzung sein, muss aber nicht sein. Was haben wir denn jetzt so für typische Verhaltensweisen? Also einmal natürlich das Dominanzverhalten oder auch das Statusverhalten. Also wer bin ich, wo stehe ich, was kann ich, wie groß, wie stark, wie hübsch bin ich? Also all das wird da mal unter Beweis gestellt. Das machen sie einfach mit Austesten gegenüber Menschen. Also ich komme einfach nicht. Ich mache einfach nicht das, was du willst.
Oh ja.
Bei anderen Hunden kann das zum Beispiel ein typisches Aufreiten sein. Nicht immer nur sexuell motiviert, aber das hatten wir ja schon ganz oft. Zum Beispiel aber auch das Brust herausstrecken, den fixierenden Blick. Sie reagieren sensibler auf Konkurrenz, besonders auf andere Rüden. Sensibler in Anführungsstrichen. Also sie sind einfach generell angespannter, so kann man das auch sagen. Sie haben eine erhöhte Ablenkbarkeit, also Gerüche zum Beispiel von anderen Hündinnen bringt sie zum Teil wirklich völlig außer Rand und Band. Da ist ja teilweise nichts mehr möglich. Man kennt dieses Schnattern, wenn dann auch so ganz viel Sabber und Speichel gebildet wird. Fred hatte das jetzt vor 2 Tagen, da denkst du dir auch so, das ist wirklich ekelig.
Wir hatten das auch in der Hundeschule beim ersten Mal, als Taylor läufig war. Da waren wir in einem Park und wir sollten langsam unter anderem Treppen laufen. Und Taylor hat dummerweise einen Bluttropfen auf dieser Treppe verloren. Und natürlich war ein Rüde mit dabei. Ja.
Oh Gott.
Ja. Oh ja, das war ganz schlimm.
Danach war aus die Maus, ne?
Ja, es gab dann noch eine andere Treppe, da haben sie es dann nochmal probiert, aber das war wirklich, ich glaube, das war eine ganz schlimme Stunde für den kleinen Mann.
Oh je.
Taylor fand's gar, also Taylor war ja entspannt bei ihrer Läufigkeit, wie gesagt, keine Ahnung, aber Ja, ich glaube, der kleine Mann, Taylor hat echt ein bisschen sein Herz gebrochen da wahrscheinlich.
Das ist aber auch echt doof, ne? Also die sind da wirklich so sensibel, da wächst alles, da gedeiht alles und dann ist das wirklich wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein und der Vulkan bricht dann halt aus, ne?
Ja, und vor allen Dingen, sie mochte, also die haben auch schon das ein oder andere Mal natürlich vorher miteinander gespielt, also die kannten sich ja auch und mochten sich auch und so die beiden, aber ja, ich glaube, da hat Taylor so kurz ein paar Herzen gebrochen.
Ja, was ist denn in der Phase noch? Frustrationstoleranz, also durch diese hormonelle Umstellung reagieren viele Rüden gereizter und ungeduldiger, generell auf alles, aber natürlich auch besonders auf Artgenossen. Und sie müssen einfach lernen, mit Impulsen einfach besser klarzukommen. Sexuelles Verhalten hatten wir gerade schon. Was da einfach ganz wichtig ist für die Erziehung, ich weiß, das sage ich immer wieder, und das klingt auch so platt. Und es klingt auch einfacher, wenn man hier sitzt und es einfach so erzählt, als wenn man in der Situation ist. Aber ich kann euch sagen, ich bin aktuell selber oft in dieser Situation. Bleibt ruhig, es bringt euch nichts. Auch wenn man schreien könnte, auch wenn man wirklich, man selber hat nicht immer den besten Tag und man ist gereizt und dann passiert so eins zum anderen und es wird immer mehr und staut sich auf. Klar, ihr könnt euren Hund anschreien, das könnt ihr machen, aber es wird euch nichts bringen. Der Hund wird deswegen nicht besser reagieren, im Zweifel reagiert er gar nicht, ist eingeschüchtert oder es pauscht sich noch weiter auf. Also von daher, es bringt nichts. Versucht ruhig zu bleiben. Im Zweifel brecht einfach euren Spaziergang ab. Dreht um, geht zum Auto, geht zum Haus zurück, dann ist das so. Habt andere Ausweichmöglichkeiten, packt euren Hund halt einfach mal ein, zwei Tage in den Garten, holt euch Spielkontakte, wo ihr wisst, es funktioniert, wenn ihr wirklich merkt, ihr habt eine sehr schwierige Phase. Bitte seht davon ab, euren Hund frühzeitig zu kastrieren. Es ist Quatsch. Ihr nehmt dem Hund so wichtige Entwicklungszüge. Wenn euer Hund kastriert werden soll, dann bitte holt euch da sehr, sehr guten Rat bei einer Tierärztin, bei einem Hundetrainer, Hundetrainerin, bei Leuten, die euren Hund kennen und die das nicht einfach so machen. Genau, und versucht einfach ruhig zu bleiben.
Ich glaube auch, das ist mit das Wichtigste. Ich meine, es ist auch utopisch zu sagen, dass das nicht mal passieren wird, dass ihr euren Hund anschreit. Das passiert einfach so. Ja. Das wird mal vorkommen. So ist bei uns auch vorgekommen. Taylor hat auch schon Mecker bekommen und das war ein bisschen lauter. Definitiv. Aber das gehört halt irgendwie auch dazu. Aber grundsätzlich einfach immer Ruhe bewahren und sich denken, ach, ist ja nur eine Phase. Und dann kommt die nächste Phase. Ist ja auch wieder nur eine Phase.
Ja, ja, und ganz oft sind es tatsächlich, besonders in der Pubertät, sind so einzelne Tage wirklich auch sehr herausstechend oder einzelne ein, zwei Wochen, die sehr herausstechend schlecht sind, wo man echt so denkt, hey, der Daus, was ist das hier für eine große Affenscheiße? Aber ich bin mir sicher, danach wird ein neues Level freigespielt und dann geht's auch wieder besser. Das gehört dazu, das ist eine ganz normale Entwicklung, das hat jeder von uns durchgemacht, bloß wir haben es über einen viel längeren Zeitraum durchgemacht. Hunde erleben diesen Zeitraum in so kurzer Zeit, da wird so viel in kurzer Zeit reingepresst, ist doch logisch, dass die das im Zweifel auch viel intensiver wahrnehmen.
Und ich glaube, dass wir Menschen da manchmal auch nicht weit von entfernt sind.
Ja.
Vielleicht sogar noch ein draufsetzen manchmal.
Ja. Kann schon sein, ja.
So Pubertätsphasen bei einigen, ich glaube, die waren schon sehr, sehr spannend.
Die waren sehr spannend, genau. Ich meine bloß, also wir haben das ja nicht nur in einem halben Jahr oder in einem Jahr erlebt, sondern wir haben da 4, 5 Jahre draus gemacht.
Ja.
Und in diesen 4, 5 Jahren hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Monate, die schlecht waren oder besonders gut waren. Hunde haben das in Wochen oder in Tage gemessen. Wir bloß sind daran interessiert. Jetzt ist unser Leben in der Regel sehr ausgeglichen, sehr kontrolliert. Es ist alles tipptopp, wir wissen, was wir wollen. Und dann ist da so ein Querulant wie Fred und sagt, nö, mach ich nicht. Wollte ich mal testen heute hier. Und du denkst dir so, warum? Warum musst du das jetzt heute testen? Ich habe da heute keine Nerven für. Das gehört dazu, das ist seine Entwicklung, das steht ihm zu. Das ist wichtig, dass er das durchmacht. Aber natürlich stehe auch ich im Wald und denke mir, Alter, das geht jetzt nicht. Ich habe da jetzt keine Zeit für. Ja, und habe ich da übermorgen mehr Zeit für? Nee.
Nein.
Also von daher.
Nein, hat man nicht.
Versuchen durchzuatmen. Versuchen entspannt zu bleiben. Auch wenn es mal platzt, ist okay, Emotionen müssen raus, aber versucht es wirklich fair dem Hund gegenüber zu gestalten und da nicht wie so eine Bombe oder ein D-Zug über euren Hund zu rollen.
Eben, aber auch, wie gesagt, fühlt euch nicht schlimm, wenn es mal passiert ist, passiert uns allen. Emotionen müssen eben raus, so wie Lisa eben auch gesagt hat.
Genau.
Aber warum ist denn das die Phase, wo man ja immer gerne gesagt wird, der Hund vergisst alles, was er gelernt hat?
Er weiß da eben, also weil die Hormone da eben so extrem sind und weil es da zu dieser Umstrukturierung, zu dieser neuen Verdrahtung kommt. Und tatsächlich in dieser Zeit sind die Hunde so mit sich beschäftigt, dass tatsächlich all das zusammenkommt und es Tage gibt, wo die einfach so verlangsamt denken, dass so ein Sitz wirklich erst beim zweiten Mal wirklich ankommt.
Mhm.
Hat aber nichts damit zu tun, dass sie das nicht wissen, sondern es kommt einfach verlangsamt an. Und dann kommt die nächste Phase zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich keinen Sitz mache? Ich würde mal gerne die Konsequenz austesten.
Ja.
Das kommt dann halt auch noch hinzu. Das heißt, da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Phasen, wo der Hund sich gerade befindet. Ist er wirklich gerade im Umdrahtprozess des Gehirns? Dann ist es wirklich so, dass der erst beim zweiten Mal oder mit verzögerter Zeit mitbekommt, was er machen soll. Nämlich, ich soll mich setzen. Ich setze mich mal hin. So, da haben die manchmal schon das zweite oder gar das dritte Mal Sitz geschmettert. Das heißt, der Hund braucht da manchmal einfach mehr Zeit. Dann ist er super abgelenkt, ist überall und kriegt einfach wirklich nicht mit, was wir gerade wollen, weil der so reizüberflutet ist. Und dann ist es halt dieser typische Blick, es gibt einen Sitz, der Hund guckt nach hinten und denkt sich, morgen wieder ausverkauft.
Ja, ja.
Dann kann man sagen, doch, ich will das gerne so. Da muss man, glaube ich, für sich selber gucken. Also ich bin dann jemand, ich setze das natürlich just in dem Moment durch, ganz klar. Und weiß aber dann, wenn ich das ein, zwei Mal gemacht habe, merke, wir haben so einen Tag, wo so ein Testetag ist, dann lasse ich den Hund für den Tag relativ in Ruhe.
Ja.
Weil ich weiß, es bauscht nur auf. Es bauscht mich auf und es bauscht den Hund auf. Wir haben in der Regel keinen schönen Spaziergang und es bringt meist niemanden voran. Das heißt, ich verlange die normalen Kommandos ab, die auch nicht wegzudenken sind. Aber ich mache jetzt kein extremes Training mit dem am Tag.
Nee, das bringt gar nichts.
Genau. Viele sagen das aber genau andersrum, dass genau an diesem Tag jetzt hier Sitzplatz, Ausbleib, Rückruf bis zur letzten Patrone geübt werden muss. Kann man machen. Da braucht man, glaube ich, sehr gute Nerven. Man muss sich überlegen, ist das wirklich zielführend? Bei einem oder anderen Hund vielleicht. Bei den meisten Hunden würde ich sagen, nein. Es wird an dem Tag einfach nicht zielführend sein.
Nee, bei Taylor war das auch so. Also bei Taylor, wenn die out of order war, dann keine Chance.
Ja, und dann ist halt die Frage, auf was willst du da trainieren? Du trainierst ja auf einen doofen Kopf in dem Moment.
Ja, also zum Beispiel Leinführung, ne? An solchen Tagen war mit ihr Katze, lächerlich.
Ja.
Also leider halt Gottes, ne? Also es war halt wirklich keine Chance. Also es hätte sie nie abrufen können und nicht, weil sie das vielleicht nicht will oder sowas, sondern einfach, weil da passiert halt so viel, da ist alles so viel spannender, anstatt dass man halt irgendwie ein bisschen leinführig halt geht, ne?
Ja, und dann im Zweifel zwei, drei Tage später geht es wieder und man hat wieder gute Erfahrungen, gute Impulse und der Hund kann es viel besser verarbeiten. Aber nochmal, das handelt jeder anders. Ich kann da nur meine Erfahrung sagen, so wie ich es auch antrainiere und anleite. Ich würde immer sagen, lass diese Tage einfach auf einem niedrigen Niveau vorbeigehen. Es kommen bessere Tage und die Tage sind ja wirklich Tage, ne? Das sind ja keine Wochen, wo ihr dann 7 Wochen habt ihr dann keine Leinführung trainiert. Das passiert ja nicht. Dann sind es vielleicht 3, 4 Tage, wo ihr keine Leinführung trainiert habt. Und daran wird der Hund nicht die Leinführung vergessen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und wichtig ist, wenn ihr es dann halt nach den 3, 4 Tagen wieder macht, dass ihr es dann aber konsequent macht, dass ihr merkt, heute ist wieder ein guter Tag. Heute funktioniert alles wieder. Die Drähte sind wieder auf Vollspannung. Dann aber auch gutes Training. Und dann kann man sagen, an den Tagen, da kann man den Hund dann auch fordern. Aber so fordern, dass er es eben abrufen kann. Ne? Und nicht, dass er dann nach 5 Minuten da steht, die Augen rollen und man denkt, huch, jetzt habe ich ihn innerhalb von 5 Minuten kaputt trainiert. Das ist ja dann auch nicht zielführend.
Ja, voll.
Weil sie sind eben auch noch jung. Ne? Sie sind nicht erwachsen. Das heißt, sie haben auch noch nicht so ein Leistungsvermögen. Also auch da muss man nochmal sagen, es sind halt eben noch keine erwachsenen Hunde.
Also ich meine, ich merke das ja auch bei Taylor. Auch jetzt immer noch, ne, wenn wir wirklich so eine richtig intensive Hundeschulstunde haben, wo das für sie dann besonders herausfordernd ist. Ne? Es ist ja jetzt nicht jede Stunde für sie besonders herausfordernd, weil man ja auch immer unterschiedliche Dinge macht und jeder Hund halt seine Stärken hat. Ne? Zum Beispiel jetzt, wenn wir irgendwas mit Geräuschen machen würden, dann würde Taylor sagen so, ja, okay, war nett hier, die anderen gesehen zu haben. Aber haben wir etwas viel mit Reizen, wo sie ganz viel schnuppern kann und so weiter, wo einfach generell neue Hunde mit dabei sind und so. Das ist für sie halt viel herausfordernder. Und dann ist sie halt natürlich auch echt fertig nach so einer Stunde, ne?
Verständlich.
So, da ist sie echt müde.
Absolut nachvollziehbar.
Ja.
Dann wollen wir mal bei Hündinnen gleich weitermachen.
Ja.
Die erste Läufigkeit tritt bei Hündinnen meist zwischen dem 6. und dem 12. Monat ein, auch je nachdem, welche Rasse das so ist, kann natürlich auch mal später sein. Deswegen auch hier, wie gesagt, die Circa- und Zwischenangaben.
Ja.
Der Haushalt oder der Hormonhaushalt schwankt da eben extrem und beeinflusst das Verhalten und die Stimmung deswegen auch extrem. Ich gehe einmal so ein bisschen auf die Läufigkeit ein. Es gibt ja einmal das Verhalten kurz vor der Läufigkeit. Da sind viele Hündinnen eben sehr anhänglich, suchen mehr Nähe, reagieren aber auch super sensibel, vor allem auf Geräusche, auf fremde Menschen, also sind da auch im Zweifel sehr unsicher. Dann gibt es einmal das Verhalten während der Läufigkeit oder auch während der Standhitze. Da sind sie sehr flirtbereit, sie sind so in Sexy-Time-Stimmung, spielen sehr gerne mit anderen Hunden, sehr aufmerksam, weil sie eben nicht verpassen wollen, dass da ein potenzieller cooler Rüde um die Ecke kommt. Da sind sie draußen sehr abgelenkt, sehr im Außen. Meist eine sehr schwierige Phase. Besonders wenn es so an wirklich an diese Standhitze geht, an die Stehtage. Und dann gibt es noch das Verhalten nach der Läufigkeit. Manche Hündinnen können natürlich scheinschwanger werden. Da muss man gut aufpassen. Dann, wenn das wirklich deutlich ausgeprägt ist, bitte auch zum Tierarzt gehen. Da braucht der Hund im Zweifel vielleicht Unterstützung, medikamentös. Viele Hündinnen sind da gereizt, gestresst. Viele Hündinnen reagieren da sehr über. Ziehen sich gleichzeitig zurück. Also man merkt, Hündinnen sind doch sehr, sehr schwankend im Verhalten, im Gegensatz zu den Rüden. Gehen wir aber generell unabhängig von dieser Läufigkeit, weil die ist ja nicht die ganze Zeit während der Pubertät, nochmal auf das Sozialverhalten ein. Hündinnen neigen in dieser Phase oft zu stärkeren Bindungen an die Bezugsperson. Also die gehen meist zu ein bis zwei Bezugspersonen wirklich eine sehr, sehr, sehr enge Bindung ein. Innerartlich zeigen sie meist weniger Dominanzverhalten als Rüden, können aber gegenüber bestimmten Hunden sehr territorial auftreten. Das Rangverhalten, Hündinnen können in der Regel doch einen sehr gut definierten Platz im Rudel festmachen. Wo Rüden doch mehr Kämpfe ausfechten, haben Hündinnen sich sozusagen so auf so einen festen Sitz gesetzt und sagen, hier sitze ich. Punkt. Man muss sagen, Kontakt zwischen Hündinnen tritt häufig in der Pubertät meist als sehr stressig auf. Also Hündinnen untereinander sind nämlich auch ausgesprochene Zicken. Also da, das ist eben nicht nur bei Rüden so, dass Rüden untereinander sich da die Zähne ausschlagen. Die Hündinnen ziehen sich dann eher an den Haaren. Also es gibt auch genügend Hündinnen, die mit anderen Hündinnen wirklich, wirklich zickig interagieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Lernverhalten und Aufmerksamkeit in diesen hormonellen Schwankungen kann es eben wirklich zu starken Beeinflussungen der Konzentration kommen. Also im Zweifel ist es genauso wie bei Rüden, wenn die gerade irgendwie Pipi geleckt haben, die sind nicht ansprechbar, sind Hündinnen im Zweifel auch überhaupt nicht ansprechbar. Taylor hat ja jetzt zum Beispiel ein völliges Gegenbeispiel. Die ist ja während ihrer Läufigkeit völlig normal. Ich bin mir sicher, dass viele da draußen genau das Gegenteil haben. Die sagen, während der Läufigkeit geht gar nichts. Oder auch explizit nach der Läufigkeit, es geht gar nichts mehr. Leider relativ normal. Man kann es sich zumindest erklären. Ne? Man weiß, warum das so ist.
Auf jeden Fall.
Auch hier möglichst wenig Leistungsdruck. Und das ist jetzt genau dasselbe, was ich beim Rüden euch sagen werde. Versucht das zu machen, was möglich ist. Wenn eure Hündin da eben gestresst ist, wenn eure Hündin gerade hormonell wirklich sehr, sehr, sehr am Arbeiten ist, sie läufig ist vor, während oder nach der Läufigkeit, bitte nehmt diese Zeit wahr, bitte respektiert die, sprecht die nicht runter, gebt dem Hund die Zeit, die er braucht, um dann auch das Training darauf anzupassen, um dann auch einen Trainingserfolg zu generieren. Weil es bringt nichts, wenn ihr euch liebevolle Arbeit mit dem Training gibt, wenn ihr euch wirklich müht und gute Gedanken macht, aber auf einen völlig falschen Zeitraum trainiert, im schlimmsten Fall wird es nichts. Und dann seid ihr demotiviert und der Hund auch. Und dabei habt ihr einfach nur, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, an zwei falschen Tagen trainiert.
Ja, ja. Und es muss auch eben nicht so sein, ne? Wie ihr an Taylor seht. Also Taylor steckt das alles bisher sehr, sehr ordentlich weg. Also man braucht da auch nicht irgendwie groß Panik vorhaben. Wenn es anders ist, dann ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen anstrengender für euch, aber wenn ihr das erkannt habt, dann wisst ihr ja auch, wie ihr damit vielleicht umgehen könnt in Zukunft.
Ja.
Bei Taylor haben wir halt einfach Glück und bei Taylor ist zum Beispiel auch Glück, dass die andere Hündinnen mag. Also Taylor liebt eigentlich alle Hunde.
Ja, sehr gut.
Da haben wir auch Glück gehabt, aber bei Daska war das ja zum Beispiel anders. Also Daska war gar kein Fan von anderen Hündinnen.
Gar kein Fan kann man nicht sagen, weil hier unsere Nachbarin Emmy, das ist ein schwarzer Labi-Berner-Senden-Mix-Hündin, mit der war sie dicke, ne? Da war alles gut. Aber die haben sich einfach ignoriert. Die waren beide, glaube ich, gleich. Die wollten einfach keinen Stress, die sind nebenher gepritschert. Die lagen nebeneinander, also da hat man so gedacht, krass. War das aber so ein kleines aufgedrehtes Hündchen, sage ich mal, was selber vielleicht nicht wusste, was sehr viel Energie gebracht hat, da hat dann schon der anderen Hündin gesagt, so meine ich.
Mhm.
Hingegen bei anderen Rüden war sie grundsätzlich immer feiner, waren die Rüden aber doch sexuell sehr interessiert, hatten gerade sehr viel Testosteron, dann hat sie doch da eher sehr viel Beschwichtigungsgesten gezeigt und war sehr zurückgezogen. Das heißt, insgesamt kann man sagen, Nala war sozial gesehen überhaupt kein gefestigter Hund. Die war insgesamt charakterlich sehr unsicher im Hundekontakt, was wir auch nur bis zu einem gewissen Grad gefestigt bekommen haben. Fred hingegen ist ganz anders. Fred ist mit jedem Hund bisher fein. Der leckt halt an allen und geht halt Hündinnen hinterher und geht denen auch auf den Sack. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Kriegt dann eine drüber gezogen.
Auch Taylor würde das nicht machen bei ihm.
Macht sich platt und denkt sich, egal, ich mach weiter. Und schnattert dann wieder hinterher. Und man denkt so, ja, okay, alles klar.
Taylor würde das nicht machen.
Aber Fred ist wirklich aufdringlich mittlerweile, ne? Also man muss dann schon auch mal sagen, Fred ist reicht.
Taylor möchte einfach nicht aufhören zu spielen. Deswegen dann ist, also egal, sie ist da wirklich, muss man echt sagen. Also sie hatte ja auch schon mal so eine kleine, vielleicht, naja, jetzt nicht unschöne Begegnung oder sowas, aber die Hündin hat ihr sehr, sehr deutlich gesagt, so nicht mit mir. Und Taylor so war dann schon erstmal ein bisschen eingeschüchtert, ja. Aber Taylor hat es halt danach 5 Minuten ist sie nochmal so ganz vorsichtig hin und hat gefragt, jetzt vielleicht?
Ja, und bei Fred kannst du aus 5 Minuten 5 Sekunden machen. Der liegt dann wirklich da, denkt sich auch, oh, das tat weh. Egal. Und wieder drunter. Ja, das ist halt dann doch krass der Unterschied. Ne? Die sind dann so sexuell auch im Zweifel motiviert, dass sie das dann echt ausblenden. Warum? Es hat ja aber auch deren Überleben zum Teil gesichert, ne?
Ja, definitiv. Also Taylor ist auch, auch zu Rüden sehr offen, sag ich mal.
Ja.
Die kann ruhig noch ein bisschen lernen, dass sie auch mal sagen kann, so nee, machen wir jetzt nicht.
Du siehst mir nicht hübsch genug aus, mein kleiner Kerl.
Ja.
Ja.
Das kann sie ruhig schon noch mal ein paar Mal öfter sagen.
Wir waren vor kurzem einmal in Nienburg und Fred fand da so ein, jeder Hund ist schön, ne? Das bitte, 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 bitte nicht falsch verstehen. Jeder Hund dieser Welt ist schön. Ich verstehe fast alle Hunderassen, die man sich holt. Ich will gar nicht sagen, was das für eine Hunderasse war. Es war ein kleinerer Hund. Für mich nicht unbedingt der Hund, den ich mir so aussuchen würde. Aber das ist nur ganz explizit für mich. So, auf jeden Fall war das ein Mädchen, hatte eine Schleife im Haar. Ach, nee, wirklich. Und Fred fand die einfach nur bezaubernd, ne?
Das tut mir leid.
Das war einfach nur schlimm. Und dann hat er. Und die sind vor uns. Die sind vor uns rausgekommen und sind dann vor uns gegangen. Und ich habe die schon gesehen und habe noch so geschmunzelt und sag auch noch zu Fred, das muss man sich mal überlegen: guck mal, eine sexy Bitch. So aus Jux und Tollerei. Ja. Und auf einmal macht Fred die Nase auf den Boden, in die Luft und auf einmal hum, 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 die ganze Zeit. Und ich dachte mir, Alter, das ist nicht dein Scheiß Ernst, ne? Ich aber ja nicht so schnell. Das heißt, ich humpel ja immer noch. Die Frau, die die Hündin offensichtlich an der Leine hat, ist am Rollator gegangen. Das heißt, wir hatten ungefähr dieselbe Geschwindigkeit. Das heißt, ihr Abstand hat sich erweitert noch. Ich konnte überholen. Und es war halt so ein Stück, es ging kein Weg mehr ab. Es war so ein Stück an der Weser. Wir hätten umdrehen können. Das wollte ich mir aber irgendwie auch nicht geben, weil ich wollte in die Stadt rein, um eben Hundetraining zu machen und um mit ihm andere Hundekontakte zu üben. Das heißt, mir war klar, ich muss dieses Stück jetzt aushalten. Konnte überhaupt nichts mehr. Konnte keine, hat das Leckerli ausgespuckt und alles.
Okay.
Ja, der war wirklich, also der weiß gar nicht, ob die läufig war. Ich, keine Ahnung, ich habe mich ja mit der nicht unterhalten, aber ja, das war jetzt so ein Hund, wo ich so dachte, ach, mit Schleim im Haar. Also jetzt hör mal auf. Aber offensichtlich steht Fred auf so sehr mädchenhafte Hunde.
Hättest du gerne andere Schwiegerhündin, ne?
Na, ich glaube, zu Fred passt jetzt keine mit Schleife im Haar. Der kommt hier an, es blöckelt bis nach Meppen. Überall hängen die Kletten im Haar. Ich glaube nicht, dass da eine Hündin, die eine Schleife im Haar hat, sagt, oh, du siehst aber schick aus. Nee, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube eher, dass es so eine ist, die weißt du, die Unterarme, den Pulli am Unterarm nach vorne stülpt und sagt, so, mein kleiner Freund, du bist so spät, sieh zu, dass du dich sauber machst. Eine Muster her.
Wahrscheinlich, ne?
Kommt sich auch wirklich doof vor in dem Moment, wenn da so ein Hund hinter, so ein Schleifenhund hinterher rennt und da rumfiebst und sich denkt, ist die sexy? Und denkst dir, nee, niemals.
Warum ist diese Schleife für dich so toll?
Oh Mann. Okay, genug lustige Geschichten. Kommen wir mal noch zur letzten Phase.
Ja, wobei, Lisa, wollen wir das nicht vielleicht beim nächsten Mal machen?
Na, pass auf, dann machen wir doch einfach in der nächsten Folge eine Folge nur für Senioren.
Ja.
Dann schmücke ich das einfach nochmal ein bisschen weiter aus, gucke, was da auch... Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich.
Machen wir das doch beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher, weil irgendwann kommen alle Hunde in den Status des Seniors. Und da sind auf jeden Fall auch sehr spannende Sachen, die da passieren.
Total, auch was mit den Hormonen passiert und so weiter und was da für Erkrankungen mit einhergehen, wie man seinen Senior auch noch gut auslasten kann. Also das sind schon noch wichtige Aspekte.
Ja, Und vor allen Dingen, wir hatten das ja beide auch erst. Wir hatten mal beide erst Senior. Und wir sind zwar jetzt wieder ganz am Anfang, also ganz am Anfang nicht mehr, aber...
Durchaus.
Aber ich glaube, wir können da auch von der anderen Seite ein bisschen was berichten.
Ja, machen wir.
Sehr gut. Dann machen wir das so. Wir hören uns also ganz bald wieder, ihr Lieben. Wenn ihr uns vermisst und vor allen Dingen, wenn ihr Züchter seid oder irgendwie generell einfach mal Welpen hattet, kann ja auch mal passieren, gibt ja Unfälle, dann berichtet uns doch unbedingt gerne mal von diesen ersten Wochen, wann ihr so das oder wie ihr das auch festgehalten habt, dass da irgendwie die kleinen Äuglein aufgegangen sind, die ersten Tapsis gemacht worden sind. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren.
Auf jeden Fall, ja. Das würde mich auch sehr interessieren.
Na, sehr gut. Dann macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
Ja, genau. Habt eine ganz schöne Woche und dann bis nächste Woche.
Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.